Wir befinden uns mitten in unserem Visionsmonat, in der zweiten Woche. Letzte Woche hat Ralf damit angefangen und über den ersten Teil unseres Visionssatzes, ihr seht ihn wahrscheinlich hier hinter mir genau, gepredigt, bewegt von Gottes Liebe. Und heute geht es in einer überraschend anderen Reihenfolge weiter. Wir reden jetzt nämlich nicht darüber, Kirche zu sein, das wird Tatjana übernächste Woche machen, sondern heute möchte ich über diesen Punkt reden, inspiriert Jesus ähnlicher zu werden. Lass doch mal die erste Folie lassen. Inspiriert Jesus ähnlicher zu werden. Was heißt das überhaupt? Wenn man so einen Visionssatz formuliert, dann dreht man ja jedes einzelne Wort 100-mal hin und her und überlegt, könnte es nicht anders besser sein? Wir haben uns damals entschieden, dass wir in diesem Visionssatz eine Person nennen wollen, nämlich die Person, ohne die Kirche überhaupt nicht denkbar ist, nämlich Jesus Christus, Jesus. Dieser Lehrer aus Israel, aus Nazareth, der fasziniert uns und es gibt keinen anderen Menschen in der Geschichte, der so viele Nachfolger hat wie er. Selbst diejenigen, die ihn ignorieren möchten, machen ja die Erfahrung, dass Jesus ständig irgendwie auftaucht, sei es in einer Liedzeile, als Bild in einem Film oder als Kreuz im Stadtbild. Milliarden von Menschen datieren ihre Zeit nach dem Geburtsdatum dieses Jesus. Kleine Anmerkung, es stimmt nicht ganz, er ist ein bisschen, also ein paar Jahre lagen sie daneben, aber vom Prinzip, wir orientieren unsere Geschichtszählung an diesem Mann, an dem Geburtsdatum dieses Mannes. Jesus fasziniert uns. Aber die Frage ist jetzt, was ist das für ein Jesus? Was ist das für einer? Wer mich kennt, der weiß, dass ich Country-Music ziemlich mag. Und viele Country-Musiker sind ja traditionell aus den USA auch Christen. Da kommt Jesus immer wieder vor. Und 1971 hat Tom Hall den Klassiker Me and Jesus, Ich und Jesus, geschrieben. Und seitdem ist er etwa 15 Mal gecovert worden. Und ich habe euch da mal den Refrain mitgebracht. Da singt Hall, Me and Jesus, we got our own thing going. Ich und Jesus, wir haben, machen unser Ding, könnte man sagen. Me and Jesus, we got it all worked out. Ich und Jesus, wir haben alles miteinander abgeklärt. Me and Jesus, we got our own thing going. We don't need anybody to tell us what it's all about. Wir brauchen niemanden, der uns sagt, wobei es darum geht. Wenn ihr auf YouTube heute Nachmittag mal reinklickt, dann schaut gern mal rein, Me and Jesus. Als ich das Lied zum ersten Mal gehört habe, also es hat einen coolen Rhythmus, es ist schön zu hören und zu singen, aber als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, an so ein deutsches Sprichwort gedacht, nämlich der Esel nennt sich immer zuerst, ich und Jesus. Ich habe so ein bisschen geforscht und ich glaube, es ist im Amerikanischen nicht ganz so, dass diese Höflichkeitsetikette immer gewahrt werden muss, dass man aus Höflichkeit den anderen zuerst nennt und dann sich selber, zumindest nicht ganz so strikt, wie bei uns in Deutschland das wäre. Und ich finde aber diese Aussage, me and Jesus, auf der einen Seite total toll und auf der anderen Seite auch ein bisschen problematisch. Das Schöne daran ist, me and Jesus, da ist jemand, der hat seinen Halt in Jesus festgemacht. Der hat gemerkt, dieser Jesus ist für mich, der meint es gut mit mir, mit dem kann ich unterwegs sein, mit diesem Jesus kann ich durchs Leben gehen und deshalb sind Jesus und ich gute Freunde, me and Jesus. Keiner muss da hineinsprechen. Aber genau da entdecke ich auch so ein bisschen das Problematische, wo ich denke, naja, wenn ich immer nur bei mir und meinem Jesus bleibe, wohin komme ich dann? Bin ich da nicht sehr auf mich und mein Wissen und meine Erfahrungen begrenzt? Ich glaube, ein gesunder Glaube, der kann durchaus Anfragen von außen standhalten. Ich glaube, sie sind sogar hilfreich, damit ich meinen eigenen Standpunkt besser verstehe und damit ich mich weiterentwickeln kann. Deshalb ist es vielleicht, niemand darf bei uns reinsprechen, doch nicht ganz so sinnvoll und gut. Weil wenn wir das jetzt übertreiben, dann bleiben wir sehr bei unseren subjektiven Erfahrungen und früher oder später lande ich bei meinem amerikanischen Country-Jesus. Habe ich euch mal ein Bild mitgebracht. Es gibt auch so einen Podcast, der heißt Straight White American Jesus und da geht es genau darum, dass viele Amerikaner sagen, ja, Jesus war straight white and American, natürlich. Also wie war Jesus denn überhaupt? Ist Jesus so ein amerikanischer Country-Jesus oder was ist er eigentlich für einen? Wenn ich in die Gesellschaft schaue, dann stelle ich fest, dass Jesus eigentlich ziemlich gut ankommt. Also es gibt irgendwie ganz viele Gruppen, die Jesus irgendwie für sich beanspruchen oder die sagen, ja, wir leben da die nächste Liebe, wie Jesus sie uns vorgemacht hat. Und in einer gewissen Weise machen wir das als Kirche natürlich auch, wenn wir sagen, klar, wir wollen diesem Jesus ähnlicher werden. Und die spannende Frage ist jetzt aber, wie ist dieser Jesus wirklich? Wie ist dieser Jesus? Wenn man in die Geschichte schaut, in die Theologie und in die Gesellschaft, dann stellt man fest, na ja, es gibt einen sozialkritischen Jesus und einen feministischen. Es gibt einen konservativen Jesus und einen liberalen Jesus. Es gibt einen Jesus der deutschen Christen im Dritten Reich und einen Jesus, in dessen Namen kolonialisiert oder zwangsmissioniert wurde. Es gibt einen muslimischen Jesus, die halten Jesus ziemlich hoch. Es gibt einen westlich-weißen Jesus, es gibt einen farbigen Jesus, der alle LGBTQI-Menschen in den Arm nimmt und es gibt noch viele, viele, viele andere Bilder von Jesus. Manche, die gehen uns ziemlich nah und andere, die lehnen wir ab. Und die Frage ist jetzt aber, wie ist Jesus wirklich? Für wen halten wir ihn? Ganz so einfach ist das gar nicht zu beantworten, aber spannend finde ich, dass Jesus genau selbst einmal diese Frage stellt. Im Matthäusevangelium in Kapitel 16, da wird uns von so einer Situation berichtet. Und zwar fragt er Jesus, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Es irritiert uns vielleicht der Begriff Menschensohn. Das war so ein Titel aus dem Alten Testament, den Jesus für sich manchmal verwendet, weil der nicht so besetzt ist wie Sohn Gottes oder Messias oder Sohn Davids. Und er verbindet damit natürlich auch sich selber mit dem Menschengeschlecht, mit den Menschen. Deshalb nennt er sich Menschensohn. Also für wen halten die Leute den Menschensohn? Er stellt diese Frage in Caesarea Philippi. Caesarea Philippi, das ist so eine Stadt ganz im Norden Israels, am Hermongebirge, da, manche waren schon da, die nicken vielleicht, da ist auch, glaube ich, der Jordan, eine der Jordanquellen, und es ist eine Gegend, die damals ziemlich viel von Nichtjuden belebt wurde. Und in dieser Situation fragt Jesus jetzt vielleicht auch im Hinblick auf diese ganzen Menschen, die hier leben und die keine Juden sehen, ja, für wen halten die mich eigentlich? Und seine Schüler antworten dann Folgendes, ihr könnt es schon mitlesen, manche halten dich für Johannes den Täufer, manche für Elia und manche für Jeremia oder einen anderen Propheten. Die Meinung über Jesus, die geht also auseinander. Die Leute, die hier genannt werden, waren alles irgendwie wichtige Leiter und Führer, also das deutet darauf hin, ja, die Leute denken schon, Jesus, du bist jemand Besonderes. Und was nennen sie so? Johannes den Täufer, das ist der, der vor kurzem von Herodes hingerichtet wurde, aber der hatte auch diese Botschaft, kehrt um und das Himmelreich ist nahe und das hat ziemlich zu dem gepasst, was ja auch Jesus gesagt hat. Das Reich Gottes ist angebrochen, es steht da. Oder auch Elia. Elia war dieser Prophet im Alten Testament, der wunderbare, große Wunder gewirkt hat. Und jetzt sehen die Menschen, Jesus wirkt genau solche unfassbar großen Wunder. Jesus ist der wiedergekommene Elia. Andere sagen, nein, Jesus ist eher wie Jeremia. Jeremia, auch ein alttestamentlicher Prophet, das ist jemand, der dem Volk eine ziemlich düstere Botschaft bringt, der Gericht ankündigt, der sagt, es geht nicht so gut für euch weiter, wenn ihr nicht umkehrt. Und wenn Jesus über Israel gesprochen hat, hat er auch manchmal einen ziemlich düsteren Zukunftsblick gehabt. Und deshalb sagen viele Leute natürlich, bei Jesus ist das auch so, er ist wie dieser Jeremia. Interessant ist, dass hier niemand sagt, Jesus könnte der Messias sein, also dieser von den Juden erwartete Retter. Das scheint zumindest keine weit verbreitete Perspektive von den Menschen in der Situation gewesen zu sein. Niemand denkt, dass Jesus der Messias ist, zumindest niemand von den Leuten. Aber seine Jünger, die sehen das ein bisschen anders, denn der Text, der geht so weiter, Vers 15. Und ihr, fragte Jesus, also fragte er, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus fragt, für wen haltet ihr mich? Er fragt alle und Petrus, wahrscheinlich irgendwie stellvertretend, antwortet, du bist der Messias oder im Griechischen der Christus, das hebräische Messias ist dasselbe Wort, der Sohn des lebendigen Gottes. Und ich vermute, dass uns, weil wir das irgendwie kennen und auch das Wort Messias in Kirche schon oft gehört haben, gar nicht auffällt, was für eine Sprengkraft in diesem Bekenntnis steckt. Unsere Kultur, die hat sich ja daran gewöhnt, in Jesus so eine rein religiöse Person zu sehen und keine politische. Wir meinen ja Religion und Politik, das sind halt so zwei getrennte Bereiche. Das war es aber für Jesus und seine Zeitgenossen noch ganz und gar nicht. Jede Aussage, die religiös war, hatte auch zugleich einen politischen Anspruch, denn natürlich war die Staatsmacht Rom nicht nur die Staatsmacht politisch, sondern der Kaiser oder derjenige, der in der Herrschaft war, war natürlich auch gleichzeitig oberster Priester. Und jede religiöse Aussage war damit eigentlich auch gleich eine politische. Was Petrus hier sagt, kann wirklich als Anfang des Aufstands gegen Rom schon interpretiert werden oder zumindest als Widerstand. Und da möchte ich euch kurz was zur Geschichte erklären. Wie ihr wahrscheinlich wisst, war das Römische Reich ja die Supermacht zur Zeit Jesu. Julius Caesar, der hatte sich auf Diktator auf Lebenszeit ernannt. Er hatte alle Macht bei sich gesammelt. Alle anderen hat er umbringen lassen. Und er wurde dann selber ja auch hingerichtet oder umgebracht, ermordet. Und es gab eine Zeit des Bürgerkrieges und der Unsicherheiten in Rom, bis sein Adoptivsohn Octavian im Jahr 27 vor Christus die Macht auf sich vereint hat. Und dieser Octavian, den kennen wir unter einem anderen Namen, nämlich unter seinem selbstverliehenen Ehrentitel Augustus, was ebenso viel heißt wie majestätisch oder verehrungswürdig. Also hat er sich einen guten Namen geben lassen. Warum lässt er sich diesen Namen geben? Octavian hat verkündet, mein Vater Caesar, der ist jetzt zu einem Gott geworden. Und ich bin sein Sohn und damit der Sohn Gottes. Und er hat überall in ganz Rom das auf Statuen und auf schmeißeln lassen in irgendwelche Denkschriften und hat da reingemeißeln lassen, der Sohn Gottes regiert und mit ihm hat ein neues Zeitalter des Friedens begonnen. Selbstverständlich hat er dann versucht, Rom weiter zu beherrschen und zu leiten, hat das auch viele Jahre gemacht, bis er dann aber doch gestorben ist um 14 nach Christus und wurde dann offiziell auch vergöttlicht und sein Nachfolger, der Tiberius, übernahm natürlich seinen Titel auch Sohn Gottes. Hätte man im Römischen Reich damals jemand gefragt, wer ist der Sohn Gottes, dann wäre die Antwort immer klar gewesen. Entweder es ist Octavian, oder ein paar Jahre später, der Sohn Gottes, das ist natürlich Tiberius, logisch. Der Sohn Gottes ist natürlich der Sohn des Julius Caesar oder der Nachkomme von Julius Caesar. Und jetzt sagt Petrus, nein, nicht Octavian, nicht Tiberius ist dieser Sohn Gottes, das sind keine Söhne Gottes, sondern Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Gott ist in und durch Jesus an der Macht. Diese Aussage, die ist nicht nur persönlich, sondern die hat auch durchaus politische Sprengkraft und hat Auswirkungen in Familie, in Kultur und in allen anderen Bereichen. Wie reagiert Jesus jetzt auf dieses Bekenntnis von Petrus? Du bist der Messias, du bist der Sohn Gottes. Vers 17, daraufhin sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen oder wörtlich du Gesegneter. Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Jesus sagt also, du hast das nicht aus dir selber herausgefunden, wer ich bin. Da hat Gott was in dir angestoßen, dass du das erkannt hast, dass Gott in mir wirkt. Und dann sagt er direkt in Vers 18 weiter, deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Das Gespräch nimmt hier eine unerwartete Wendung. Wer Jesus wirklich ist, Petrus erkannt hat, wer Jesus wirklich ist, sagt ihm Jesus, dass er bald eine wichtige Rolle, eine wichtige Aufgabe übernehmen wird. Und er nennt ihn an dieser Stelle ja auch Petrus. Davor sagt er Simon, Sohn des Jona. Hier nennt er ihn bewusst mit seinem Beinamen Petrus, weil dieser Beiname im Aramäischen geläufiger Name war und der hieß Fels. Und er sagt eben, Petrus, so wie du heißt, nämlich Fels, so wirst du auch ein Fels im Fundament meiner Gemeinde sein. Was wir vielleicht hier übersehen, ist, dass wir denken bei Gemeinde sofort an Kirche, aber die Kirche entsteht ja erst mit der Apostelgeschichte beziehungsweise mit dem Kommen des Heiligen Geistes. Es gibt ja noch gar keine Kirche. Das Wort, das hier steht, Ekklesia, das ist natürlich Petrus schon auch bekannt. Eine Ekklesia ist einfach eine Versammlung von Leuten, die sich treffen, nicht an einem bestimmten Ort unbedingt, sondern mit einem bestimmten Zweck, mit einer bestimmten Absicht. Und diese bestimmte Absicht, zu der wird jetzt im zweiten Teil des Satzes und in Vers 19 noch etwas gesagt. Also du bist Petrus, auf den Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Und jetzt heißt es, und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Und dann Vers 19, ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Nichts und niemand wird Jesus daran hindern, seine Gemeinde zu bauen. Und Petrus ist ein Teil davon und selbst das Totenreich und seine ganze Macht, niemand kann Jesus aufhalten. Petrus, also Gemeinde, hat durchaus so eine geistliche Aufgabe, kann man sagen, nämlich Menschen den Zugang zu Gott aufzuschließen. Man könnte sagen, dass Jesus an dieser Stelle Petrus die Schlüsselgewalt überträgt. Und jetzt machen wir uns mal klar, was das bedeutet. Man hat doch den Eindruck, Gott gibt hier sein Ureigenstes aus der Hand. Das Thema Schlüsselgewalt ist ja so eine Sache. Also ich habe zum Beispiel hier über das Gemeindehaus die Schlüsselgewalt. Ich habe ganz viele von diesen blauen Transponder-Chips. Und wenn du sagst, ich will einen Schlüssel für die Gemeinde, um reinzukommen, ja, dann musst du erst mal an mir vorbei und musst sagen, ich brauche einen Schlüssel. Und dann frage ich, warum brauchst du denn einen Schlüssel? Und dann musst du schon einen gewissen Grund haben oder eine Aufgabe. In der Familie werden dann auch meistens nicht drei oder vier Schlüssel verteilt, dass jeder einen hat, sondern einer hat einen und dann teilt man sich, weil sonst bräuchten wir noch viel mehr von diesen Transpondern. Aber man ist natürlich vorsichtig. Man sagt, wem gibt man Zugriff, um hier ins Haus reinzukommen? Und wenn du dann einen Schlüssel kriegst, ja, dann musst du natürlich eine Schlüsselquittung ausfüllen, damit klar ist, ja, du hast einen Schlüssel bekommen und wenn du ihn verlierst, dann musst du ihn ersetzen und so weiter. Das geht dann natürlich. Und was Jesus hier macht, ist, er gibt Petrus, seinem Jünger hier, die Schlüsselgewalt und er scheint nicht mal lang zu überlegen. Und er will auch gar keine Schlüsselquittung oder so, er scheint ihm einfach Gottes Generalschlüssel von jetzt auf gleich anzuvertrauen, ohne Wenn und Aber. Und das ist umso erstaunlicher, weil es hierbei darum geht, um die Kompetenz geht, Sünden zu vergeben. Also nichts anderes ist mit diesem Lösen und Binden gemeint, als dass Jesus hier plötzlich sagt, Petrus, du wirst den Menschen Sünden vergeben können und du auf der anderen Seite wirst sogar, und das ist die Umkehrseite, du kannst sogar die Vergebung der Sünden verweigern. Und man fragt sich unwillkürlich, ist diese Kompetenz bei Menschen nicht falsch aufgehoben? Ist es nicht was eigentlich nur, wo Gott nur das Recht hat? Also Jesus hat man ja sogar diesen Vorwurf gemacht, der behauptet, der kann hier Sünden vergeben. Das ist doch was nur Gott darf. Wenn bei uns in der Gemeinde ein Schlüssel verloren geht, dann ist das ärgerlich, aber gar nicht so arg schlimm, weil jeder Schlüssel hat so eine Transpondernummer und ich kann danach gucken, okay, dieser Schlüssel ist verloren gegangen und dann können Jens und ich ans Schloss gehen und können genau diesen Transponder rauslöschen und damit ist halt nur das Stück Plastik verloren gegangen, aber das Haus ist wieder geschützt. Aber wie ist das bei Petrus, wenn man sich vorstellt, dass er vielleicht mit dieser Schlüsselgewalt ähnlich schlampig umgeht? Was ist, wenn er Sünden vergibt jemanden, der das überhaupt nicht ernst meint, der keine echte Reue zeigt? Man sieht das manchmal in diesen Mafiosi-Filmen, da schießen die einen nach dem anderen ab, dann gehen die einmal beichten, alles super. 2 Sekunden später gehen sie um die Kirche und schießen den nächsten ab, sie können ja wieder beichten. Also was ist, wenn Petrus sozusagen leichtfertig einfach diese Sündenvergebung zuspricht? Und auch umgekehrt, was ist, wenn mal die Sensibilität fehlt, wo echte Vergebung und Reue da ist, auch da Vergebung zuzusprechen, wo es denn nötig wäre? Also ich glaube, wir müssen nicht nur daran denken, dass das im Mittelalter problematisch war oder als Ketzer verbrannt worden oder dass Menschen das hier und da missbraucht haben. Ich glaube, wir merken schon, es ist schwierig. Und dann fragen wir uns, warum auch gerade Petrus? Das ist doch der Jünger, der immer so launisch war. Das ist doch der manchmal mit dem Kopf zuerst durch die Wand ist, bevor er nachgedacht hat. Wird er immer verantwortlich damit umgehen und hat Jesus als Personalchef der Kirche, könnte man sagen, nicht eine falsche Person mit dieser Kompetenz vertraut? Das Ganze wird nicht einfacher, wenn man 2 Kapitel später in Matthäus 18 liest, dass diese Schlüsselgewalt sogar von Petrus noch auf alle seine Schüler, auf seine Jünger ausgebreitet wird. Man hat den Eindruck, was ist denn hier schiefgelaufen? Warum sollten Menschen das Recht haben, Vergebung von Schuld zuzusprechen? Ich möchte das Ganze mal aus einer anderen Perspektive sehen. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass Jesus nicht nachgedacht hat oder unbedacht gehandelt hat. Ich gehe mal nicht davon aus, dass er ein inkompetenter Personalchef ist, wie wir hier vielleicht den Eindruck bekommen. Wenn Jesus das nicht ist, sondern ganz bewusst Petrus diese Schlüsselgewalt und später seinen Schülern diese Schlüsselgewalt gegeben hat, dann ist es doch auch eine unglaubliche Würdigung, dass er sagt, Petrus, du und meine Nachfolger, ihr bekommt das Recht von Gott verliehen, Schuld vergeben zu können. Jesus traut seinen Nachfolgern etwas zu. Er verleiht uns Kompetenzen. Kompetenzen, die wir aus eigenen Kräften heraus eben nicht hätten oder wo wir nicht von uns heraus würdig wären. Jesus hält uns nicht klein und schwach, sondern er macht uns hier groß und stark. Und er spricht seinen Fähigkeiten, er spricht Petrus und seinen Nachfolgern die Fähigkeit zu, anderen Menschen in Gottes Reich einladen zu können. Salz und Licht sein zu dürfen. Oder wie jetzt zu Petrus gesagt hat, Menschenfischer sein zu dürfen. Wir dürfen diese Botschaft der Vergebung weitersagen und sagen, Gott hat dir vergeben. Nicht, weil wir aus uns heraus diese Würde hätten oder die Kraft, sondern weil Gott uns das zuspricht. Der Textabschnitt, der endet mit einem etwas für uns erstmal überraschenden Satz, Vers 20. Dann schärfte Jesus den Jüngern ein, niemand zu sagen, dass er der Messias sei. Wir denken, wenn Petrus hier erkannt hat, was in Jesus da drin steckt und wer Jesus wirklich ist, dann muss das doch jetzt in der Öffentlichkeit groß gemacht werden. Ist doch toll, dass endlich mal jemand das ausgesprochen hat. Aber Jesus ist mit diesem Titel Messias eher zögerlich. Er ist sehr vorsichtig und man kann nur vermuten, warum, aber sehr wahrscheinlich ist es schon so, dass Jesus eben nicht dieser Messias sein will, den die Menschen erwartet haben. Der große Jesus Christ Superstar, der in der Mitte steht, der alle hinter sich zusammensammelt und dann eben, wie es die meisten Juden erwartet haben, ein nationalpolitisches Königreich eben aufbaut, die Leute aufruft, gegen die Römer dann wirklich zu kämpfen und sich auf einen physischen Thron in den Tempel in Jerusalem als seinen Palast sozusagen zu setzen. Das möchte Jesus nicht. Jesus möchte vielmehr, dass die Menschen sich selber ein Bild von ihm machen. Deshalb sagt er seinen Schülern, seid mal vorsichtig und verwendet nicht diesen Titel, der so viele Erwartungen weckt. Ja, was nehmen wir von diesem Text mit? Ich glaube, die wirklich offensichtliche Frage, die, wenn wir diesen Text lesen, die wir uns dann stellen, ist doch eigentlich, oder die auch dieser Text an mich stellt, für wen halte ich eigentlich Jesus? Ich habe jetzt gehört, was manche Leute denken. Ich kenne auch viele Dinge über Jesus, aber für wen halte ich ihn denn jetzt? Und die Antwort darauf entscheidet ja auch, ob ich ihm dann ähnlicher werden möchte, wie wir das in unserer Vision formuliert haben. Was heißt denn ähnlicher werden? Meinen wir jetzt damit, wir müssen uns ans Kreuz nageln lassen? Wahrscheinlich eher nicht so oder wollen wir eher nicht. Aber die Frage ist, wie können wir uns denn diesem Jesus dann nähern? Wer ist denn dieser Jesus für mich? Für wen halte ich Jesus? Und ich glaube, in gewisser Weise, da bleibt uns nichts anderes übrig, als es ein bisschen so zu machen, wie der Country-Song das am Anfang formuliert hat. Me and Jesus. Ich und mein Jesus. Ich glaube, in gewisser Weise und im besten Sinn verstanden, geht es gar nicht anders. Jedes Bild von Jesus fängt doch bei mir an. Oder das Bild von Jesus, das ich habe, fängt bei mir an. Es fängt bei dem an, was ich über Jesus gehört und gelesen habe, was ich weiß, was ich in Predigten gehört habe, was ich aus Büchern, aus Artikeln kenne. Wer ist dieser Jesus? Das, was ich in der Bibel über ihn gelesen habe. Mein Jesusbild ist immer geprägt von dem, was ich durch mein Studium, durch meine Kenntnis, durch meine Prägung, durch die Dinge, die ich gehört und gelesen habe von Jesus, was ich denke. Ich habe mir ein Jesusbild geformt, das für mich ist, und wo Gott für mich ist. Und das ist auch erstmal gut so. Ich glaube, jeder hat erstmal sein Jesusbild. Und das ist auch gar nicht verwerflich. Das hat eine subjektive Seite. Aber Glaube wird da persönlich, wo er subjektiv auch erlebt ist, wird. Also wenn Jesus nur irgendwie ganz fremd ist, es ist nicht mein Jesus, sondern irgendein anderer, da kann er mir auch gar nicht nahe kommen. Da fehlt mir auch was. Es ist zutiefst subjektiv, mein Ich und mein Jesus zu haben und trotzdem ist es auch ein wichtiger Teil des Glaubens. Glaube würde nicht funktionieren, wenn man alles gleich auf alle und die breite Masse generalisieren und verallgemeinern würde. Erfahrungen und Meinungen sind ein Stück weit subjektiv und das ist auch gut so und in Ordnung. Wenn du dich Jesus näherst, ist das immer persönlich und damit auch subjektiv und gerade deshalb tiefgehend. Und trotzdem ist das natürlich nur eine Seite der Medaille. Wenn ich nur bei meinem Jesus stehen bleibe, dann fehlt was. Der Neutestamentler N.T. Wright, der hat das mal so ausgedrückt und hat gemeint, dass wir alle ein Bild von Jesus haben, das viel zu klein ist. Und er meint, wenn wir genauer hinsehen würden, dann würden wir einen Jesus entdecken, der größer, verstörender und wichtiger ist, als wir uns jemals vorgestellt haben. Und ich glaube, neben mein Jesus und ich gibt es eben diese andere Seite der Medaille. Jesus ist nämlich immer größer als mein Bild von ihm. Das erleben ja auch seine Jünger. Wenn ihr mal schaut, was sie über Jesus denken, dann erwarten die doch tatsächlich, eigentlich bis zu seiner Hinrichtung noch, ja, dass er endlich das alles hinter sich lässt, das Leid, und dass er doch endlich, obwohl er es ihnen ja ein paar Mal gesagt hat, ich werde nach Jerusalem gehen und da leiden und sterben, er hat es ihnen immer wieder gesagt, und trotzdem erwarten sie noch irgendwie, da wird sich nochmal alles drehen und Jesus wird dieser König werden. Und ich glaube, uns geht es manchmal auch so, dass wir gewisse Erwartungen von Jesus haben. Und die kommen natürlich auch aus der Bibel. Also diese Hoffnungslinien, dass Jesus dieser Messias wird, der sich auf diesen Thron setzt, das ist ja im Alten Testament an vielen Stellen wird das genauso gesagt. Und trotzdem wählt Jesus eher diesen anderen Weg als leidender Gottesknecht. Und Jesus hat sich ja auch so verhalten, dass man denken kann, ja, wann kommt denn seine irdische Herrschaft? Er ist ja durchs Land gezogen mit der Meinung, das Recht und die Pflicht zu haben, alles zu verändern und in Ordnung zu bringen. Seine Worte und Taten glichen schon auffällig Menschen, die eine Partei gründen wollen oder eine Revolution anzetteln wollen. Und obwohl seine Schüler ihm 2 Jahre zuhören und folgen, liegen sie manchmal trotzdem daneben, wenn sie ihn einschätzen. Und ich glaube, anstatt jetzt zu sagen, naja, Jesus ist immer größer als dein Bild von ihm, du kommst ihm nie so richtig nahe, könnte man auch positiv formulieren, mit Jesus bist du nie fertig. Es gibt schon immer auch noch was Neues, was du dazulernen kannst. Im Laufe deines Lebens wird sich dein Bild von Jesus auch verändern. Und das ist nicht unbedingt falsch und schlecht. Das ist auch gut, dass du merkst, Jesus ist irgendwie immer noch anders, als ich es bisher gedacht habe. Wenn das also heißt, dass wir Jesus ähnlicher werden wollen, dann geht es genau darum, dass wir sagen, ich weiß noch nicht alles. Ich brauche auch meine Glaubensgeschwister, meine Gemeinde. Ich muss auch in einer Gemeinschaft diesen Jesus begegnen und kennenlernen und merken, es gibt da noch viel mehr. Es geht ja nicht nur darum, dass unsere Theologie und unser Wissen über Jesus immer besser wird. Das ist ja auch nicht schlecht, mehr und mehr zu verstehen, wer Jesus ist. Ich glaube, es geht aber genauso auch um unser Handeln. Weil an Jesus zu glauben ist ja nicht die Herausforderung, sondern ihm nachzufolgen. Also um das mal so zu sagen, dass ich sage, Jesus ist für meine Schuld gestorben, ich brauche Gottes Vergebung, deshalb lasse ich mich taufen, deshalb werde ich Mitglied in einer Gemeinde, deshalb bin ich jetzt, nenne ich mich Christ und bin dabei mit anderen Jesus-Nachfolger unterwegs. Das sind ja alles Dinge, die kann man einmal machen und dann sagt man, ich habe das gemacht und dann ist man aber auch irgendwie damit fertig. Viel schwieriger ist doch die Herausforderung zu sagen, und jetzt fordert mich dieser Jesus auf, mit ihm zu leben. Jetzt möchte ich ihm nachfolgen. Und das passiert dann eben nicht automatisch und passiv, ich lehne mich zurück und dann passiert Nachfolge irgendwie an mir, sondern das ist was, was wir einüben müssen, was uns immer wieder herausfordert, wo uns Jesus vielleicht auch immer mal wieder hinterfragt und irritiert und vielleicht mal ganz andere Dinge an uns heranträgt, als wir bisher gedacht haben. In gewisser Weise ist das eben so ein lebenslanger Prozess des Lernens und ich glaube, Gemeinde ist deshalb so wichtig, weil sie der Ort ist, wo die Nachfolger Jesu, die er gerufen hat, zusammenkommen und die gemeinsam unterwegs sind, auch dann, wenn es mal schwierig ist. Und wenn ich mit meinen Schwierigkeiten, mit meinen Grenzen in diesem Rahmen mit Jesus unterwegs bin, dann habe ich Leute, die mit mir unterwegs sind und mit denen und von denen ich lernen kann. Und damit zu meinem letzten Gedanken. Ich glaube, in diesem Text steckt eben auch drin, dass Jesus Nachfolger, ich habe es mal Türaufhalter genannt, dass wir auch Türaufhalter sind. Bestimmt kennt ihr diese Türen, die sich von selbst schließen. Also entweder haben die so einen Federmechanismus oben an der Ecke oder auch im Aufzug. Wenn man reingeht, dann schließen die sich. Und manchmal kommt ja jemand da noch sozusagen gerade und will noch durch. Und die Frage ist, was machst du dann? Ziehst du schnell die Tür zu oder hältst du noch so die Hand zwischen die Lichtschranke, dass noch die Tür aufgeht? Ich glaube, dass wenn Petrus gesagt wird, ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben und was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein, was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein, dann sehe ich darin die Aufforderung, Jesus als Retter der Welt bekannt zu machen, für andere Menschen diese Türaufhalter zu Gott hin zu sein. Und das gelingt Petrus mal ganz großartig in manchen Momenten. Und in anderen Momenten, da klappt es auch überhaupt nicht und er gerät mit Paulus in einen großen Streit, es wird fast eine Krise draus. Manchmal klappt das besser und manchmal passt das weniger gut. Aber obwohl Petrus nicht perfekt ist, obwohl er ganz menschlich ist und auch immer noch seine Fehler macht, bekommt er die Schlüssel des Himmelreiches anvertraut. Und warum? Ja, weil er sich an Jesus bindet, weil er sagt, du bist mein Messias. Und nichts anderes als das können wir doch auch tun. Wir können Menschen auf Gott hinweisen und diese Türöffner sein. Und das Sein, ja, und die Annahme, die wir erleben und diesen Schutz, den wir bei Gott erleben und die Vergebung, die wir erleben, einfach anderen Menschen hinhalten, ihnen mit dieser Liebe begegnen und sie einladen, das auch zu erleben. Das soll und kann durch Worte geschehen, aber auch ganz praktisch. Und das finde ich wieder an Jesus so spannend, dass Jesus eben nicht nur gesagt hat, das ist die Art und Weise, wie du mit Gott auf einen guten Weg kommst und jetzt glaub das mal und dann ist alles gut, sondern dass Jesus das auch ganz klar gelebt hat, indem er eben zu den Menschen hingegangen ist, die in großer Not gelebt haben, die noch nicht gewusst haben, was heißt das Evangelium eigentlich, die krank waren, die arm waren, die am Rand standen. Gottes Reich war was, wo Jesus gesagt hat, hey, das beginnt nicht erst im Himmel, sondern das beginnt schon hier und jetzt. Und ihr könnt nicht sagen, ja, wir sind für Gottes Reich und dein Reich komme beten, aber auf der anderen Seite dann die Hände in den Schoß legen und so sagen, so und jetzt gucken wir mal, wann dein Reich kommt. Sondern wir sind eingeladen, Türöffner zu sein, Teil dieses Bodenpersonals Gottes, wie auch immer zu sein, um eben auch diese Türen zu öffnen und einzuladen zu Gott. Das wünsche ich mir, dass wir das erleben in der Gemeinde. Das wünsche ich mir, dass jeder Einzelne von uns das auch erlebt, dass Gott ihn beruft und befähigt und auch die Möglichkeit gibt, in seinem Umfeld ja so ein Türöffner zu sein. Amen. Wie immer gibt es, oder was heißt wie immer, während diesem Visionsmonat laden wir euch ganz herzlich ein, jetzt dieses Thema auch mit anderen zu besprechen. Dazu gibt es Hauskreise und Kleingruppen, die sich diesem Thema widmen. Auf der Homepage könnt ihr das Material runterladen. Und nach wie vor, wenn jemand von euch noch nicht in so einer Kleingruppe ist, dann nochmal, oder der sagt, ich möchte gern mit ein paar das auch gemeinsam durchsprechen, weil es eben nicht nur me and Jesus, sondern weil ich auch die anderen oft brauche, dann kann er gerne auf mich zukommen und dann finden wir für dich eine Gruppe oder Person, mit denen du das gemeinsam machen kannst.